So, heute geht es weiter mit unserem schönen Verzell hier im Jets Football Show Podcast. Ihr werdet es nicht glauben, habe ich mir doch heute eine Blase gelaufen. Kann ich gleich mal erzählen, aber zunächst mal sage ich guten Tag. Mein Pendant auf der anderen Rheinseite ist ja dasselbe, ne? Du bist auf derselben Rheinseite in Bonn. Rechtsrheinisch, Udo Vollberg, grüß Gott, mein Junge.
Natürlich, Schelsig, meine Familie
Ja,
ist seit vier
Schelsig.
Generationen noch nicht über den Rhein gekommen. Also bitteschön, hallo, hallo. Ne? Nachweislich vier Generationen noch auf der Schelsig.
Aha, ja, das ist ja auch vernünftig, ne? Das muss auch so sein, das ist viel besser. Sehr gut, ja. Wie ist es denn, Udo? Warst du in Urlaub? Im Allgäu wieder? Nee.
Also seit letzter Woche nicht mehr. Nein,
Ja,
nein. Also das
guck mal,
sind
das ist so
jetzt,
eine
ich zähle schon die
Standardfrage, oder?
Wochen, es sind noch 9 Wochen bis zum nächsten Urlaub. Das ist eine lange
Ach, doch noch so
Durststrecke.
viel.
Ja, ich finde
Ja,
Arbeiten grundsätzlich doof. Ich könnte jetzt im Alter auch mehr zum nur noch Urlaub machen übergehen, aber da wäre ja auch langweilig Quatsch.
natürlich. Ja. Na gut.
Und eigentlich machst du ja viel öfter Urlaub. Du bist ja
Stimmt
17
gar
Mal
nicht
pro
mehr.
Jahr weg für drei
Ach,
Tage oder
das,
so.
ja, für 3 Tage, das zählt doch nicht.
Ah ja, also.
Naja, wie dem auch sei. Wir wollen über Football reden heute, Leute, wie immer, ne? Wie jede Woche. Und ja, tatsächlich ist es was ist es, die 71. Folge. Wir bleiben am Ball und sind auch wieder ganz aktuell unterwegs heute im Podcast. Udo, soll ich unseren Gast einladen oder hast du noch was zu sagen etwa?
Den darfst du sofort an Bord holen, nachdem ich dich anständig und standesgemäß begrüßt habe. Kommen wir
Na dann.
nun zu dem Mann, der ein Herz aus Leberwurst hat. Den ehrenamtlichen, mehrfach ausgezeichneten Toupet-Tester. Das Unterwäschemodell aus Mondorf. Wobei, liebe Kinder, nicht nachmachen. Manche Unterwäsche, die Butch trägt, ist in manchen Ländern Europas gar nicht zugelassen. Den Hauptdarsteller aus dem Bahnhofskino-Hit Drei Eichhörnchen für Aschenputtel. Im Alter sieht er Blofeld immer ähnlicher für unsere jüngeren Zuhörer. Blofeld war der Bösewicht aus James Bond. Aber trotzdem macht er heute noch regelmäßig von der Schusswaffe Gebrauch. Das gehört nicht in die Kategorie Halbmast. Hier ist er, Stefan fucking Butch Pohl!
Sehr gut, Udo. Du hast mich heute wieder sehr amüsiert. Ne? Also manchmal bist du ein bisschen am Schwächeln gewesen in den letzten Folgen, aber heute wieder grandios. Dankeschön dafür. Du bist doch gar nicht mehr am Rasenmähen, wo du das ausdenkst, wo du auf dem Aufsitzding sitzt und
Ja, jetzt kommt langsam die Heckenzeit, das stimmt wohl, aber auch da habe ich viel Zeit zum Nachdenken über dich, Butch. Und du bist ja eine Figur, zu der fällt mir wirklich immer viel ein.
tatsächlich, ich merke das. Gut, genug Spaß, jetzt geht's weiter
Jetzt
hier
wird's
mit
ernst,
Football.
genau.
Genau. Wir haben eingeladen einen deutschen Hall of Famer. Und zwar unseren früheren Offensive Line Coach. Wir reden mit Errol Sevall und begrüßen den jungen Mann. Ich glaube, irgendwo in der Nähe von Düsseldorf kann er gleich erzählen. Hallo Errol, wie geht's?
Hallo, ihr Lieben. Ja, mir geht's sehr gut. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du sitzt wo? Wo bist du? Wo wohnst du jetzt?
Ja, ich bin mitten in Düsseldorf, also
Mitten
Düsseldorfer
in
Süden.
Düsseldorf.
Ja, in Düsseldorf.
Ja, man kann ja nicht in allen
Nobody's
Bereichen
perfect,
des
sage ich immer
Lebens
an dem
laufen.
Punkt,
Ja,
aber.
ja. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Alles gut.
Also, wir sind natürlich keine Kölner, aber so ein bisschen Kölner Gene stecken dann doch in uns halt, ne?
Auf jeden
Aber.
Fall, ja. Ja.
Ja, das soll euch auch zustehen. Immerhin nehmt ihr beiden mir ja heute meine Podcast-Jungfräulichkeit, aber das mache ich sehr gerne mit euch beiden.
Ach,
Kannst du mal
tatsächlich.
sehen.
Du
Ja.
wirst dich wundern, Errol, wie schnell die Stunde gleich rum ist. Also alle, die hier sind, sagen immer, wie, das war schon. Das fliegt hier vorbei. Das ist hier wie ein Kneipengespräch unter Freunden, so soll es sich anhören. Und wie in der Kneipe fliegt die Zeit. Errol, ich habe vorhin den Butch gefragt, sag mal, wo hat der Errol eigentlich vorher überall gespielt? Ist nämlich tatsächlich noch ein weißer Fleck in meiner Bildung. Ich weiß, dass du irgendwann mal Panther gespielt hast, aber das war nicht der einzige Verein, wo du aktiv gespielt hast, oder?
Nee, nee, nee. Also ich habe damals angefangen, schon bei den Herren. Damals war es ja noch ein bisschen, ja, nicht so genau mit den Herren. Ne? Da konntest du ja mit 17, 18 schon bei den Herren spielen. Prost, ihr beiden, wenn ich das hier gerade so sehe in der
Ja.
Zoom-Übertragung. Beide schön, die Kanne am Hals,
Ja,
wunderbar.
da kommen wir
Nein.
gleich noch zu. Ja, wir werden
Ja,
unser Getränk vorstellen, aber ja.
ja. Sehr gut. Ja, und da habe ich bei den Düsseldorf Bulldozern tatsächlich angefangen, als junger Mann. Das war okay, bin da auch direkt ins kalte Wasser geschmissen worden, habe mit Offensive Line auch angefangen bei den Bullies. Und bin dann mit dem Günther Fastabend, den der eine oder andere mit Sicherheit auch kennt, bin ich dann zu den Rap Barons Cologne gegangen. Also ich habe dann in meinem zweiten Jahr bei den Rap Barons gespielt.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja,
Wann war
genau.
das? Ja, weißt du noch die Jahreszahl?
1991 die Saison war ich bei den Rap Barons.
Ah, okay.
90 war ich bei den Bullies, genau,
Aha.
89, 90. Genau, und dann haben die sich ja unglücklicherweise, das war auch echt ein tolles Team, da auch mit Mel Crandall und den ganzen
Ja.
Jungs, hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber dummerweise, ich kenne auch gar nicht den Hintergrund, warum das damals passiert ist, aber wurden dann ja die Red Barons Cologne aufgelöst und dann ist ein ganzer Schub zu den Crocodiles gegangen an Spielern und ich bin dann zu den Düsseldorf Panther gegangen. Wo ich dann auch bis 97 war, genau. 97er Saison, 96 habe ich noch gespielt, 97 bin ich dann zu den Crocodiles gegangen. Und dann hat es mich ja gesundheitlich schwer erwischt.
Okay.
Mit einer Lungenembolie und allem drum und dran und
Wow.
ja, mit 27 und dann musste ich dann halt auch den Footballschuh unfreiwillig an den Nagel hängen
Ah,
mit
okay.
27.
Aber
Ja.
das hatte nichts mit Football zu tun, oder doch?
Nee, ist ein
Okay.
genetischer Defekt. Also
Ah,
das ist
okay.
dieses Faktor 5 Leiden heißt das. Also der
Oh,
Körper denkt
okay.
die ganze Zeit, der müsste irgendwas zumachen. Das habe ich von meiner Mutter geerbt, haben 8% der Bevölkerung ungefähr. Und da kannst du halt spontan so eine Thrombose erleiden. Und bei mir ist das dann halt aus der Thrombose eine Lungenembolie geworden, die mich dann irgendwann auf der Straße niedergestreckt hat. Und Gott sei Dank konnte man mich dann noch retten. Ne, mein Lungenvolumen war ja, noch wie so, also der Arzt sagte, wie von einem Vierjährigen. Ja, so, genau. Und dann bin ich
Okay.
da auf der Intensivstation gewesen eine Woche und da haben sie mich dann mit Chemie vollgepumpt, sodass das dann alles wieder frei wurde, wie es sein sollte. Und ja, und seitdem musste ich halt dann aufhören, weil ich seitdem Makomar-Patient bin. Also viele denken, klar, wenn sie mich dann mal so sehen, ah, der hat immer diesen schwarzen Strumpf an auf der rechten Seite, ne? Das ist tatsächlich ein medizinischer Thrombosestrumpf, den ich anziehe, weil es dann meinem rechten Bein besser geht. Da war damals die Thrombose drin.
Ich
Ja.
glaube, da erinnere ich mich. Den trägst du jetzt noch. Also auf jeden
Ja,
Fall,
ja.
als du bei uns warst, ja, da erinnere ich mich dann tatsächlich. Da wissen wir das auch. Die Story hinterm Strumpf. Okay,
Die Stimme,
gut.
genau.
Dann hast du danach Pause gemacht oder bist du direkt ins Traineramt eingestiegen?
Ja, gut, wenn du als 27-jähriger
Ja.
junger Mann da rausgerissen wirst, dann hast du natürlich auch erstmal ein bisschen mit dir zu kämpfen. Das hatte ich auch ein Jahr, wo ich das erstmal verarbeiten musste, den Tod von der Schippe gesprungen zu sein. Und bin dann das Jahr danach aber aktiv auch angesprochen worden, damals da durch den Walter Rohlfing mehr oder weniger von den Düsseldorf Panthern auch, ob ich nicht Trainer machen möchte. Und dann, gut, man ist ja mit dem Football verbunden. Und dann bin ich dann mit 28 Trainer geworden.
Okay. Wir machen mal einen Sprung, einen kleinen Sprung. Ich denke mal, da warst du überwiegend bei den Düsseldorfern, sage ich jetzt mal so. Wir springen einfach zu den Jets. Ihr seid dann bei den Jets gelandet. Ihr, das bedeutet, vorweg kam der Martin Schurer, der Detlef Zorn und Paolo war auch dabei, Zari. Und du bist dann gefolgt. Ne? Du warst, glaube ich, ein Jahr später dabei. Ja.
Genau.
Warum? Oder erzähl mal, wie war das?
Ja, gut, ich habe ja das große Glück gehabt, dann, dass ich auch bei, damals gab es ja noch die NFLE, da war ich dann ganz zu Beginn meiner Trainertätigkeit, war ich dann sehr viel mit Rhein-Fire unterwegs gewesen, auch im Trainingslager drüben, konnte dort mit den Coaches auch arbeiten, mit Wiley Jordan damals, exzellenter Coach, der hat mich, ja, praktisch ein bisschen so an die Hand genommen und mir das Laufen gelehrt in dem Offensive-Line-Bereich. Und dann war ich ja bei den Panthern und in Langenfeld gleichzeitig sogar, weil ich in dem Jahr nicht gearbeitet habe. Und ja, bin von da aus dann nochmal bei den Panthern gewesen und dann glaube ich 2002 oder 2003 zu den Jets mitgekommen. Oder war es 2004? Ich weiß es gar nicht.
Nee, nee, nee,
Also auf jeden Fall.
du bist schon ganz richtig halt. Also wir beide haben uns, du bist gekommen, als ich eigentlich schon mal wieder retired war und Und da habe ich gesagt, komm, ich würde es aber doch nochmal wissen. Und ein paar Trainingseinheiten war ich mal mit dabei und ich habe ganz gespielt, aber wir haben es so ganz knapp noch kennengelernt halt. Und die erste Saison unter Martin Paolo und Detlef, die hatte ich noch komplett gespielt und das war, meine ich, 2002. Also bei dem, du bist dann 2003 gekommen, das müsste korrekt sein von den Zeiten. Ich schmeiße zwar auch ständig durcheinander, wann ich gespielt habe, wann nicht, aber irgendwie. So ungefähr stimmt das, ja.
Ja, genau. Und dann, ja gut, der Martin hatte mich angesprochen, weil wir uns natürlich auch durch die Spielerzeit, weil Martin war ja sehr viel dann auch Coach gewesen, schon zu der Zeit, wo ich noch Spieler war. Und er hatte mich dann aktiv angesprochen, hat gesagt, ja, hast du keine Lust, hier einen Trostorf-Trainer zu machen? Ne? Du bist jetzt hier als Online-Trainer unterwegs und dann können wir auch mal zusammen fahren. Und das ist ja dann doch schon immer noch ein Streckchen von Düsseldorf bis nach Troisdorf. Da ist ja dann im Feierabendverkehr um ein Stündchen unterwegs. Und dann haben wir das gemacht. Und das war eine tolle Zeit. Also ich war ja 4 Jahre praktisch in Troisdorf. Entschuldigung, ich muss mal wieder ein bisschen trockenen Husten aktuell.
Deswegen trinken wir immer Bier.
Ja, genau. Ich sollte mal meinen Kaffee trinken. War 4 Jahre da, aber es war eine fantastische Zeit. Also die Troisdorfer Zeit hat mich doch extrem geprägt. Und wenn man mich heute fragt, so als Coach, so wo war deine schönste Zeit oder in welchem Verein hast du dich da am wohlsten gefühlt, muss ich mal noch sagen, Troisdorf. Ne? Das ist, was wir da alles erlebt haben. Und man muss halt auch sagen, und das ist ja auch nicht immer normal, ne? Der Erik, der hat halt auch dort alles, was zugesagt worden ist, eingehalten. Das war immer, du musstest dir in Troisdorf nie Gedanken machen. Das war ein ganz toller Verein, ein ganz toller Zusammenhalt und es hat mir echt gut gefallen. Da denke ich heute noch gerne dran zurück, weil auch zu der Zeitpunkt, 2006 ist meine Tochter geboren und dann hatten wir dann noch so ein Trikot bekommen und so einen kleinen Football und was weiß ich nicht alles. Das war sehr, sehr familiär. Schön, schöne Zeit.
Ich habe es hier mal aufgerufen, um mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und zwar auf der Hall of Fame Deutschland Seite bist du ja ausgestellt mit deiner Karriere und einem Bildchen. 2004 bis 2007 Troisdorf Jets. So, jetzt haben wir es. Also war es.
Eigentlich doch wieder ein Jahr daneben.
Ja. Mist. Hast du doch noch ein Jahr länger gespielt,
Udo. Ja, ja, das gilt ja nicht mehr so richtig. Da war ich, glaube ich, noch 2 Spiele dabei oder so.
Ja, aber das kann auch sein, dass wir die 2003er Vorbereitung schon gemacht haben, in Offseason. Ja, und dann die 2004er war das erste Jahr, wo wir dann auch tatsächlich dann live dabei waren.
Jetzt haben wir uns aber gut aus der Affäre gezogen. So wird es gewesen sein, genau.
Ja, ja, hundertprozentig.
Errol, ich darf fragen, du hast vorher schon irgendwie neben dem Coaching dann in den letzten Jahren, sag ich mal, mit einem Kompagnon so Clinics abgehalten und so weiter. Jetzt hast du Offense Lineman Factory, glaube ich, ist das?
Genau.
Ist also was? Erklär mal bitte.
Nachdem ich dann ein bisschen kürzer getreten bin auch, da muss man auch einfach sagen, das lag auch ein bisschen an meiner Tochter. Also ich habe da irgendwann auch mal mit meiner Frau abends gesessen und dann sagt die auch, weißt du, willst du das jetzt wirklich nächste Saison bei dem und dem Verein machen? Ich weiß gar nicht, worum es ging. Da wurde ich angefragt, ob ich dann dort Trainer machen möchte. Dann sagte die Tochter, war zu dem Zeitpunkt 5, 6 Jahre alt und hat sie dann auch gesagt, weißt du, Errol, jetzt hat die noch richtig Bock, was mit uns zu machen. Und irgendwann geht die dann in eine Schule und dann lernt die neue Freunde kennen. Und dann geht die auf die weiterführende Schule und dann fängt das an, hier mal übernachten, da mal übernachten. Und irgendwann sagt die, geht hier die Tür auf und dann geht die Tür zu. Und dann, wenn du Glück hast, hat die guten Tag gesagt. Und wenn du dich dann fragst, ob du was von dem Kind hattest, dann drehen wir beide die Uhr nicht mehr zurück. Und das war eigentlich so der Hauptgrund für mich, einfach mal 5, 6 Jahre auch ein bisschen kürzer zu treten. Mhm. Das war so die Zeit, wo ich dann Green Machine gemacht habe, ein paar Jahre, wo ich dann mein Methadon-Programm, habe ich immer gesagt. Mhm. Das war immer klar zu sehen. Ne? Du hast eine Auswahl gemacht, ein Team zusammengestellt, ein Jugendländer-Turnier gespielt und dann warst du durch. Das war alles überschaubar vom Zeitrahmen her und hat auch ultra viel Spaß gemacht, mit den Jugendlichen zu arbeiten an der Stelle. Und da waren dann ein paar Tage, ein paar Jahre, wo ich dann kürzer getreten bin, tatsächlich. Mhm. Ne? Und dann hatte ich ja nochmal Anfang der 10er dann nachdem der Detlef Zorn Head Coach geworden ist von der Panther Jugend. Und dann habe ich nochmal zwei Jahre Panther Jugend dann auch wirklich wieder als voller Trainer gemacht und war aber dann für mich auch durch, ne? Also ich habe das ja dann schon zu dem Zeitpunkt so rund 20 Jahre gemacht und da war jetzt auch, ich war halt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte dann Essen Cardinals noch gemacht und mein Job ist auch relativ anspruchsvoll, den ich habe, der auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann fährst du dann zum Training und hetzt dich ab und stehst dann da bei Regen, dann stehen da drei Offensive Liner und du kannst nicht mit denen trainieren. Das war alles nichts mehr für mich, ne? Und zu dem Zeitpunkt dann 2016 habe ich dann mit Raphael damals LLP aufgemacht, praktisch dieses O-Line Off-Season-Programm, wo wir uns dann angefangen haben, darauf zu konzentrieren und haben das so ein bisschen nach dem Muster in Amerika gemacht, ne? Wenn die Spieler dann praktisch mit der Saison zu Ende sind, dass sie eine Möglichkeit haben, ihr Off-Season-Programm Football-spezifisch, sprich Offensive-Line-spezifisch. Also es war halt vollkommen fokussiert nur auf Offensive-Line-Ausbildung und Athletik. Den Teil, den hat der Raphael sehr stark gemacht, dass wir das dann angeboten haben. Das war auch ein sehr guter Erfolg und auch eine super Zeit, ne, wo wir
Wo
das
habt
dann
ihr
gemacht haben.
euch damals die Ideen und das Know-how hergeholt? Warst du nochmal in den Staaten oder?
Ja, ich habe ja sowieso immer Glück gehabt, dass ich wirklich mit super Coaches auch zusammenarbeiten konnte, ne? Ob das dann, sage ich mal, in den 2000ern war, damals mit Mike Jones, der dann später auch Head Coach geworden ist von Frankfurt Galaxy. Ne? Ich habe den Kirk Heilberg in meiner Laufbahn gehabt und bin dann natürlich, ich hatte dann einen verfolgt, relativ stark, den Le Charles Bentley, der auch ein Performance-Programm in Amerika hat, mit den NFL-Profis. Und dort kam eigentlich so die Idee. Das war das erste Mal so 2014, da gab es noch nur so YouTube-Videos von ihm und so, wo ich sage, das gibt total Sinn, was der macht. Ne? Und hatte mich dann da relativ stark mit beschäftigt. Und diese Idee damals, LLP zu gründen, mit dem Off-Season-Thema, ist auch gewachsen, weil wir dann einen Termin in London hatten. Ne, da ist der aufgetreten, hat da in so einer Universität 2 Tage was erzählt. Da sind wir dann hingeflogen und danach stand eigentlich dann auch fest für uns, dass wir dieses LLP damals gründen und aufmachen wollen, weil das so sinnvoll war. Ne, also für die Entwicklung von Offensive-Line-Spielern. Ja, genau. Und dann ist das gewachsen halt über die Zeit. Ja, da waren dann natürlich auch nicht nur dieses Off-Season-Programm dann am Ende, sondern auch Buchungen dabei. Wir waren ja auch mal zweimal in Troisdorf mit diesem Thema, haben dann das Wintertraining, dann Coaches auch versucht zu helfen. Am Anfang haben wir nur Spieler und einen Fokus auf Spielern im ersten Jahr gehabt. Dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht nachhaltig genug ist. Ne? Der Spieler selber, der vergisst das halt unterwegs irgendwo. Und dass wir dort viel, viel mehr die Coaches mit einbinden müssen, um eine Nachhaltigkeit hinzubekommen.
Ja.
Ne?
In der Zeit hast du aber keine Vereinsengagements mehr gehabt oder warst du auch mal Vereinstrainer irgendwo in der
Nein,
Zeit?
nein,
Ach,
nein,
okay.
nein. Nee. Also dieses das LLP hat schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen und da war man auch relativ gut ausgebucht. Natürlich jetzt in der Zeit im Sommer und das ist halt immer wieder die Krux mit den deutschen Vereinen auch. Ne? Also wenn du dann hingehst, du musst dich ja neutral halten. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel da im Sommer Coach bist bei, keine Ahnung, Troisdorf Jets, ne? Und dann sagst du, im Winter mache ich aber so ein Off-Season-Programm, dann kommen keine Spieler mehr, ne? Weil die sagen, ah, da kannst du ja nicht hingehen, die werben ja die Leute ab. Ne? So. Ne? Ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, wo ich sage, wenn dein Programm gut genug ist, ne, dann gehen auch die Spieler nicht. Das ist wie in einer Beziehung. Ne? Wenn alles tutti ist zu Hause, dann geht dir ja auch nicht die Frau weg oder der Mann geht weg. Ne? Wenn das harmonisch läuft. Ne? Und ja, und deswegen hatten wir uns dann eigentlich gesagt, wir halten uns da raus, ne, von der Sideline und machen dann dieses LLP-Programm. Und im Sommer war dann ja meistens wenig zu tun, was aber auch okay war. Also auch dieses Konstrukt, was wir dort haben oder hatten, das ist ja auch, hat dir auch die Freiheit und die Möglichkeit gegeben, deine Termine so zu buchen, wie du die buchen wolltest. Ne? Also wenn dann jetzt so viel zu tun war, dann hast du halt gesagt, gut, machen wir nicht. Ne? Sondern es war keine Pflicht mehr dahinter, sondern wir konnten das eigentlich so planen, wie wir das planen wollten. Wenn du jetzt mit einem Team zusammen bist, dann gibt das Team dir ja vor, wann du was zu tun hast, ne?
Ja,
Mehr oder
da muss
weniger.
schon.
Und wenn du es richtig machen möchtest, dann steht man auch dahinter. Ne? Also ich bin ja dann auch alles oder nichts Typ, ne? Und sage, gut, wenn ich mich committe auf eine Saison, dann steht auch alles im Hintergrund, sondern dann ist die Saison das Wichtigste, dass das durchgezogen wird. Ne?
Ja, okay. Und jetzt hast du halt diese Office Lineman Factory, das machst du jetzt alleine,
Genau,
kann man
das
so
mache ich jetzt alleine.
abschließend sagen. Ja, okay.
Genau, also es hatte sich halt über die Corona-Zeit so ergeben, dass natürlich super wenig zu tun war, ne? Und da hat sich das ein bisschen auseinandergelebt, das Thema. Ne? Also dann, ne, Raphael macht dann jetzt seine Sachen, ich mache meine Sachen. Und das hat sich dann halt so ergeben, dass ich dann, weil ich das halt auch super gerne mache, in der Offseason mit den Leuten arbeite. Der Inhalt hat sich jetzt ein bisschen verschoben bei mir. Ich konzentriere mich halt super viel nur noch auf die Skill und auf die Technik-Sachen mit den Spielern. Und die Athletik machen die eigentlich selber dann. Ja, also so, ich bin, habe mich da jetzt so noch mehr spezialisiert auf das, was ich halt auch wirklich gut kann. Das ist halt Offensive-Liner technisch auszubilden.
Okay. Interesting, ja. Udo wollte was sagen. Hör mal, hast du irgendwie ein Problem mit der Nase gerade? Ich habe dich da kämpfen sehen mit dem Knacken.
Ich habe so ein, also es ist nicht Corona, aber ich habe also seit
Ja.
mit meiner Frau zusammen seit 2 Wochen einen wirklich sehr hartnäckigen Schnupfen halt und mit solchen
Ja.
Popeln in der Nase und
Wow.
Abhusten und herrlich. Ne, es kommt nicht durch das Mikro, keine Angst, Herr Rollin. Aber
Ja.
es ist nicht so erfreulich halt.
Ja.
Sag
Also
mal, Errol, ja.
Udo, Moment. Du kannst auf jeden
Ja.
Fall 5 € latzen. Der Errol wusste es noch nicht, dass er dieses böse Wort, wir haben ja vor 2 Jahren gesagt, das Wort werden wir hier nicht nennen. Wir reden über Football, nicht über die Krankheiten, die hier grassieren oder die Pandemien. So, deswegen Udo, 5 € ins Phrasenschwein und dann
Natürlich. Wow.
ab sofort, ja, wir haben ja schon Millionen eingespielt für den Verein.
Mehrere Millionen.
Ja. So,
Errol,
jetzt.
jetzt bist du aber wieder committed. Du coachst jetzt bei Rheinfire in der ELF, das ist richtig, ja?
Ja, richtig. Also das war für mich nochmal der Anreiz zu sagen, ja, ne? Also ich mache wieder ein Team. Ich glaube nicht, dass ich nochmal in die GFL zurückgegangen wäre. Ich hatte dann über mein Engagement. Es zeichnete sich ja so ein bisschen ab, dass in dem zweiten ELF-Jahr Düsseldorf wieder dazukommt, ne? In der European League of Football. Und ich hatte dann 21 über den Winter die Bullies ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und dann hatte mich der durch den Weggang, dass die keinen Offensive-Line-Coach mehr hatten, dann der Wolfgang West damals gefragt, ob ich nicht auch an die Sideline gehen möchte nochmal. Und das war für mich dann so ein bisschen nochmal so ein Testballon. Ich war ja lange nicht mehr an der Sideline, da habe ich gesagt, okay, Saison, 5 Spiele, das ist eigentlich total praktisch, weil da kriege ich wieder so ein bisschen Gefühl, auch Teamcoach zu sein. Das ist doch schon nochmal immer ein bisschen was anderes, ob du halt ein Team betreust oder ob du das halt als Berater machst oder als externer Coach, der dann dazukommt. Und auch das war eine super tolle Zeit, muss ich sagen. Also das war jetzt dritte Liga Football, ne? Aber wir haben 2 Unentschieden dabei gehabt. Und auch da geht trotzdem der Puls hoch. Also das war für mich nochmal so ein Erlebnis, wo ich auch gesagt habe, eigentlich, also wenn du Football liebst, ne, ist es scheißegal, ob du in der NFL stehst an der Sideline oder in der siebten Liga. Wenn das so ein spannendes Spiel ist, dann geht der
Ja,
Puls trotzdem hoch, ne? Punkt. Das ist halt das
bin
Schöne an
ich,
der Sache, ne?
bin,
Das
bin
ist
ich
so.
ganz bei dir, Errol. Und selbst wenn
Ja.
du, also ich coache jetzt inzwischen die U10 und die U13 bei den Jets, selbst bei den Kleinen, die da bei der U10.
Ja.
Wo die jüngsten Spieler können den Kopf gar nicht gerade halten, weil der Helm noch so schwer ist, da hängt immer der Kopf so runter halt, ne? Und selbst bei denen ist es so, dass mir der, ich hatte jetzt ein Freundschaftsturnier in Schiefbahn. Es waren halt Platzierungsspiele und ich bin tatsächlich mit so einem U10-Team in die Overtime gegangen. Ich habe mich schlapp gelacht, ne? Wir haben da Overtime gespielt halt, ne? Und immer, das war nicht anders in der NFL, es war total spannend halt, ja. Wir haben gegen Essen gespielt, Essen kniet ab, kniet nochmal, will mit dem letzten noch den Touchdown machen, kommen nicht rein. Unentschieden halt, wir gehen die Overtime halt.
Ja.
Wer als Erster in die Endzone kommt, hat gewonnen. Ne? Ganz großes Kino bei der U10. Ne? Sehr, 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 sehr lustig. Ne? Ja,
Ja.
aber Errol, nochmal zurück zum großen Thema ELF halt. Also, die waren oft hier im Podcast Thema. Es
Ja.
gibt Pro und Contra. Butch und ich wissen nicht, ob wir Pro oder Contra sind. Letztendlich, ich finde es natürlich total spannend, dass wir jetzt hier eine professionalisierte Liga haben.
wo die Leute so ein bisschen Geld verdienen und natürlich du fliegst nach Barcelona, das sind natürlich alles so Sachen, die sind toll. Erol, wie hast du die Saison denn empfunden jetzt halt mit der ELF? War das spannend? Wie war das? Erzähl mal.
Ja, es war halt sehr, sehr spannend. Also ich war, ich glaube, mit einer der ersten, also wo das in der Planung war, ist der, sind die Owner oder einer der Owner schon auf mich zugekommen von der Franchise und haben dann halt gesagt, gut, wenn wir das machen, würden wir dich gerne als Offensive-Line-Coach haben, ne, Düsseldorf, und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, ne, wie kriegen wir das denn hin? Und dann haben wir da ein bisschen geredet und dann habe ich gesagt, also wenn das jemand macht in Düsseldorf, dann klar, hat man auch den eigenen Anspruch wieder, ne? Dass man sagt, dann mache ich das natürlich, ne? Sonst so, das soll kein anderer machen. Und da habe ich natürlich relativ schnell zugesagt, habe das natürlich zu Hause abgesprochen, weil das schon klar war, dass hier mit der Arbeit, die ich sonst habe und mit der ELF zusammen, dass das natürlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung auch zeitlich wird, ne? Das ist schon, ja. Vom Coaching her fährst du da schon auf letzter Rille, sagen wir mal so. Ne? Also du musst dich wirklich anstrengen, das zu tun. Und dann wuchs das langsam und dann wird das ja auch irgendwann mal announced, dass es rein Feier geben wird, da bei dem Endspiel. Und dann kamen auch die Coaching-Staffs so zusammen. Und dann ist das alles, das Ganze so langsam reell geworden. Und ja, man muss halt dazu sagen, ich hatte am Anfang dann auch überlegt, ich sage, boah, das wird jetzt natürlich eine spannende Geschichte, weil natürlich der Rheinfire-Fan an sich natürlich diese Party möchte. Ne? So, wie kriegt man das jetzt hin? Ne? Eine vernünftige Party und ein Event praktisch zu gestalten, das war für mich das Spannendste eigentlich. Ne? Also zum einen war es für mich extrem spannend. Ich konnte mir eine O-Line aussuchen, so ein bisschen wie das auch in der Nationalmannschaft war. Ich war ja auch 8 Jahre Nationaltrainer, so, oder auch bei Green Machine. Da baust du dir ja auch jedes Mal eine neue O-Line zusammen. Und ich konnte die O-Line mir jetzt nach meinen Wünschen auch so ein bisschen gestalten, konnte die O-Line dann mitnehmen in die Off-Season, hatte da die Möglichkeit, dann 3, 3,5 Monate mit denen zu arbeiten schon, mit dem Großteil der Spieler, weil wir sehr viele Homegrown-Spieler hatten aus dem Umfeld hier auch, die dann auch hier gewohnt haben. Und dann sind wir praktisch in die Saison gegangen. Und ja, es gab halt nichts, ne? Also es war ja nichts da. Also das muss man sich ja immer vorstellen, ne? Rheinfire an sich gab es ja nicht. Also weder gab es ein Stadion, noch ein Büro, noch irgendwas. Also es gab den Namen und dann kamen da plötzlich Menschen mit rein. Und du musst 60 neue Helme kaufen, du musst halt die Trikots kaufen, du musst halt das Equipment kaufen, du musst halt 1000 Sachen irgendwie planen, ne, und machen und tun. Und da muss ich sagen, war das spannend, manchmal herausfordernd, aber die Franchise, jetzt nicht nur, weil ich dabei bin, hat es auch super gemeistert. Also wer mal die Chance hatte, bei einem Rheinfire-Spiel zu sein, ich glaube, das ist auch das, was man sich als Liga-Verantwortlicher vom Grundgedanken her in dieser Liga auch gewünscht hat oder was man sich wünscht. Ne? Wir haben ja immer eine Liveband da, eine Stunde vorher, die spielen dann nur meistens in Richtung Rock und sowas alles. Ne? Dann sind dann die Fans da und das hat halt alles gut gezündet. Ne? Bis halt zu dem
Also ich glaube jetzt,
Highlight-Spiel gegen Frankfurt. Ne?
ja genau, also das sportliche Abschneiden ist das eine, aber ihr habt ja zumindest, seid ihr sogar vorne mit den Zuschauern, habe ich das richtig im Kopf, also zumindest habt ihr einen sehr hohen
Ja,
Zuschauerschnitt gehabt,
ja.
ne?
Ja, also es
Ne?
gab drei Zuschauerrekorde dieses Jahr, und die haben wir alle drei gebrochen. Also
Ja,
das waren unsere eigenen, die wir dann immer überholt haben.
Das
also
waren
ihr
dann
habt
wie
eure...
viele Zuschauer?
In der Spitze
12.000.
12.052 gegen Frankfurt, ja. Wo wir
Schon mehr
dann,
als dieses Jahr beim Jumbowl,
etwas
ja.
mehr, ja.
Also die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz parat. Konnte das Spiel auch leider nicht gucken, weil ich im Urlaub war zu dem Zeitpunkt. Ja, aber wenn dem so ist, dann ist dem so, ja.
Ich meine, es waren unter 12, aber egal. Was mich noch interessiert ist, wie viel Zeitaufwand darf ich mir denn das so vorstellen als
Ja,
Coach in
genau.
der ELF halt?
Das wäre auch meine
Trainiert
Frage.
ihr dreimal oder zweimal oder viermal die Woche? Und abgesehen von der Zeit, die du zu Hause im Plano verbringst, aber wie
Nee,
aufwendig ist
Training. Also Training, bei uns ist das Training so, wir haben Day One Practice. Das ist dann das erste Practice in der Woche. Da wird halt installiert, ne, und alles vorbereitet für den Gegner. Ne, da sind wir dann entweder im Classroom oder wir sind halt auf dem Feld. und gehen da dann halt diese ganzen Themen durch, die wir jetzt auch für den nächsten Gegner machen wollen. Das ist so eine Installationsgeschichte. Dann hat ja auch jeder eine andere Auffassungsgabe von den Spielern. Der eine lernt besser an Bord, der andere lernt besser, wenn du dem das erzählst, ne? So, und der andere lernt besser am Video. Und da wird dann praktisch alles reingepackt. Da passiert auch nicht so viel an dem Tag. Na, das muss man auch dazu sagen. Da findet kein Kontakt statt. Da war dann eine kurze Individualperiode noch dabei, wo man dann gewisse, ja, keine Ahnung, Movements noch gemacht hat oder Techniksachen. Dann gibt es den Day Two, das ist dann immer der Donnerstag gewesen bei uns. Da wurde dann alles das, was man am Dienstag besprochen hat, live gemacht. Ne, das ist dann auch im 100%-Bereich. Ne. Natürlich wird da nicht tief gegangen oder der Quarterback umgenagelt, ne, sondern aber das ist schon vom Tempo auf 100% ausgelegt. Ne, und dass dann halt die Spielzüge da durchgegangen werden. Dann haben wir das den Day Three. Das war dann meistens immer vor der Abfahrt, ne, weil wir dann mit dem Bus auch viel gefahren sind oder dann zum Flughafen mussten. Dann wurde dann morgens nochmal trainiert, der Day 3. Das sind dann praktisch Skripte, wo du das Game, Mock-Game spielst, wo Defense und Offense mit geskripteten Karten, aber unter Spielsituationen dann immer wieder wechseln und dann gehst du die Sachen wieder durch. Und dann wurde das halt gemacht. Das ist dann ohne Kontakt auch großartig, ne, sondern das ist ganz locker. Und dann bist du auf Reise gewesen. Wir haben ja meistens in einem Hotel geschlafen, dann, wenn wir auch, sage ich jetzt mal, in Frankfurt oder so gespielt haben, waren wir dann schon vor Ort, damit das ist Jim immer wichtig gewesen, der Spieler morgens auch seine Ruhe hat und seine Zeit. Also wir haben auch die Spieler wenig belastet, abends noch mit Meetings im Hotel oder so, sondern die hatten dann Freizeit für sich, konnten dann irgendwie nochmal durch die Stadt gehen oder ja, Dinge tun, um sich dann vom Kopf her nochmal frei zu machen. Und
Das
dann
hört
hast du
sich,
halt das Spiel.
ja, das hört sich jetzt natürlich, also das hört sich nicht danach an, als hättest du noch viel Zeit mit Ausbildung der Spieler da zu diesem Zeitpunkt verschwenden können in der Saison. Das ist tatsächlich immer alles nur Game Day Vorbereitung dann halt, ja.
Es ist viel Game Day Vorbereitung, aber trotzdem haben wir immer, also ich als Offensive-Line-Coach habe fast einen 40-Minuten-Slot gehabt für Individualsachen,
Ah, doch.
ne,
Ah,
wo wir
okay.
dann auch tatsächlich individuell arbeiten konnten an Themen, die jetzt vielleicht an dem Wochenende nicht gut waren. Dann habe ich dann spezielle Sachen da eingebaut. Ne, dann haben wir nochmal Schritte gemacht oder wir sind dann nochmal gepult, wenn mir dann irgendwas nicht gefallen hat. Ne, viel Handfight und Handarbeit für den Passblock gemacht. Also da war schon noch Zeit. Aber ja, der Spieler wird in der Offseason gebaut. Ne, das ist klipp und klar. Also die Offseason ist das A und O. Wenn du aus einer Offseason rauskommst und nicht ready to roll bist, dann wird das auch nicht gut mit der Saison. Das ist so.
Da
Was
kommen wir auf
ich.
diesem Thema dieser ganzen Schreierei, die es natürlich immer überall gibt halt, ja. Die ELF saugt die fertigen Spieler der GFL weg und der anderen Ligen und so. Ich meine, wir haben uns im Vorgespräch vorhin schon kurz darüber unterhalten. Es ist natürlich lustig, wenn sich die Crocodiles beschweren, müssen zweimal neues Team bauen, aber die genauso gut uns den Trost auf die Spieler wegsaugen halt. Das ist halt immer blöd, wenn man am anderen Ende der Nahrungskette sitzt. Ich meine, du bist ja persönlich betroffen, befangen. Wie siehst du das, Errol?
Also ich muss sagen, es war für Nordrhein-Westfalen, also jetzt erstmal sind wir in Nordrhein-Westfalen ja wirklich gut bestückt, auch mit Vereinen. Es gibt ja zig Vereine hier. Die genaue Zahl ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich glaube, wir haben bestimmt über 100 Vereine in Nordrhein-Westfalen, ne? Und die größte Dichte an Personen in einem Ballungsraum, ne? Ich glaube, 17 Millionen Einwohner oder so haben wir in Nordrhein-Westfalen. Das ist dann natürlich schon auch der Grund, warum es ne, Köln und Düsseldorf gibt. Dass wir zwei Vereine in Nordrhein-Westfalen haben. Dummerweise waren natürlich Köln gestartet in 21, wir sind gestartet in 22. Es gab natürlich zweimal große Aufregung, ne? Weil du musstest ja zweimal ein Team füllen. So. Aber am Ende, wenn wir ehrlich sind, gibt es halt nur 11 Plätze oder 10. Ne? Ich hatte letztes Jahr 10 Plätze, also 9 plus 1. Ne? Da hatte ich noch einen Practice-Squad-Spieler, einen ganz jungen Mann habe ich mir da genommen, den Auszubildenden, den Joel Plum. Und dann sind die Plätze besetzt. Und bei Köln ist es genau das Gleiche. Da gibt es auch 10. Also, ne, wenn wir jetzt 20 Offensive-Liner da irgendwo finden, dann ist hier schon mal die Geschichte für die EFL zu Ende erzählt, ne, an der Stelle. Und das Gleiche ist in den anderen Regionen. Ne. Ich glaube, dieses Jahr wird es jetzt halt nicht mehr so viel Bewegung da geben. Ne. Vielleicht sage ich mal, haben wir die Hälfte der Spieler, die sich dann umorientiert oder vielleicht nicht noch nicht auf dem Stand ist, wo sie sein müssten, ne? Und dann kommen halt nochmal 30 Spieler dazu und 30 gehen und dann hast du deine 60 Spieler wieder voll. Und ja, das wird jetzt keine großen Auswirkungen mehr haben, also die ELF. Ne? Natürlich ist es immer schade, wenn dann ein Spieler von dir weggeht, der vielleicht dann ausgebildet ist. Ja, was heißt denn ausgebildet? Ne? Ich meine, das ist aber meine ganz persönliche Errol-Seewald-Meinung. Ne? Wenn ich, meine Tochter, die geht auch zum Sport, ne? Da bezahle ich auch einen Trainer. Und dann wird die von dem Trainer ausgebildet. Das ist jetzt auch nicht so, dass in den Vereinen die Kinder keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen würden. Und von dem Mitgliedsbeitrag wird halt der Trainer bezahlt. Und dann kriegen die ihre Ausbildung. So, Punkt. Da hat ja schon jemand final für bezahlt. Und wie ihr das auch selber sagt, ja, ist der dann am Ende in Troisdorf, der Spieler, den der Udo heute in der U13 ausbildet, oder spielt der morgen vielleicht woanders? Man soll den Spieler immer dahin gehen lassen, wo er meint, das ist das Beste für ihn. Es wird ja dann da aufgenommen, weil es dann schon reicht. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Also wir haben auch 500, 600 Bewerbungen im ersten Jahr gehabt für Leute, die gerne bei Rheinfeier spielen wollen.
Im Ernst? Ja. 500 Bewerbungen?
Ja. Also die kommen wollten und sich zeigen wollten und da irgendwas machen wollten. Ne? Es ist halt eine attraktive Geschichte. So, und das kriegt die European League of Football halt hin. Ne? Du bist am Wochenende im Fernsehen und wenn ich oder du, ne, sag ich mal, oder ihr in eure Vergangenheit reinguckt und ihr werdet jetzt gut genug und dann wirst du da angesprochen und dann wird dir gesagt, ja, die Oma kann am Wochenende Vollenberg hinten lesen auf deinem Trikot und du kannst ja die Leute durch die Gegend schubsen um 15 Uhr auf ProSieben Max. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch hingehen.
Punkt. Bin ich ganz bei dir, Errol. Es ist, ja. Auch das habe ich bereits mehrmals in diesem Podcast gesagt. Es ist ein hochattraktives, gut gemachtes Produkt.
Ja.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, die Liga war ja finanziell gesichert für 5 Jahre. Ist das richtig? Habe ich irgendwo mal so vernommen?
Naja, das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Würde ich jetzt mal sagen, ja oder keine Ahnung.
Hab ich so im Kopf, ob das jetzt stimmt oder nicht. Halt, ne? Im Moment ist es ja wohl so, dass noch keiner damit Geld verdient von den Franchises. Das ist, man muss mal gucken, wo der Weg hingeht halt. Aber was ich so im Fernsehen sehe, ist besser gemacht, professioneller gemacht als alles andere, was ich aus Deutschland hier bis jetzt gesehen habe. Ne? Sieht einfach gut aus. Ich meine, gut, die Kameramänner wie in Amerika können wir nicht haben, wo 17 Kameras ein NFL-Spiel filmen, halt aus allen möglichen Perspektiven. Trotzdem, das Produkt ist gut gemacht, ja. Muss ich sagen.
Ja, du musst ja auch erstmal den Mut haben, diese Produktion laufen zu lassen. Ne, das ist ja nicht so, dass die verschenkt werden, ne, sondern am Wochenende werden 6 Spiele gezeigt und dann müssen 6 Ü-Wagen sein, dann müssen 6 Leute sein, die da drin arbeiten. So, die müssen ja auch alle bezahlt werden. Ne, das ist ja auch ein riesengroßer Invest, der durch diese Liga entsteht. Ne, und da muss man einfach hoffen, dass das Produkt so interessant wird für die breite Masse, dass man da hingeht. Ne, natürlich ist Rheinfeier auf einem sehr guten Weg. Ne? Also wir haben, glaube ich, einen Zuschauerdurchschnitt von 9.000 Leuten knapp gehabt. Und nächstes Jahr wird das wahrscheinlich nicht weniger. Ne, das lag auch vielleicht daran, dass Rheinfeier jetzt einfach auch 15 Jahre lang in der Kiste lag, ne? Wo jetzt rausgeholt worden ist und dieses Produkt Gott sei Dank von der Franchise so umgesetzt werden konnte, dass man das Gefühl hat, dass es die kleine NFLE ist. Ja, also die Leute haben sich entertained gefühlt. Ne, da, ich weiß noch, wie wir den ersten Spieltag hatten. Und dann stehst du da, dann war ich noch mal kurz draußen mit meiner Tochter, wo die Bühne war und alles drum und dran. Und da kommen dann Leute rein mit ihrem alten Rheinfeier-T-Shirt oder Jersey und treffen dann alte Leute, die auch ein altes Rheinfeier-Jersey anhaben und die umarmen sich und die haben ein Lächeln im Gesicht und die freuen sich auf einen schönen Football-Nachmittag. So, und am Ende hat es ja was mit Entertainment zu tun. Es ist ja, es ist ja nicht nur das Spiel und davon müssen wir wegkommen, sondern es ist dann am Ende auch die Party. Es ist am Ende so, was bekomme ich eigentlich für meinen Eintritt? Ne? Und du wirst kaum lesen, sage ich mal, dass die Rheinfeier-Leute gesagt haben, oh, meine 25 Euro oder 30 Euro oder die ich jetzt hier für so ein Ticket bezahlt habe im MSV Duisburg-Stadion, was ja auch ein vernünftiges Stadion ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Du kannst da überall von allen Flaggen super schauen. Ne? Also du hast auch eine gute Chance, einen guten Blick zu haben. Und kriegst eine Band vorher und hast da eine Hüpfburg und Kinderbemalung, ja, und Bullenreiten und was weiß ich nicht alles. Die kommen dahin, haben einen guten Tag und gehen mit dem Lächeln wieder nach Hause. Ne? Und das ist halt schön. Aber das ist halt noch nicht überall so. Ja, da fehlt mir auch der Einblick in alle Spiele, aber da, wo wir waren, ja, da ist vielleicht dann auch das nicht so groß. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ne?
Ich habe noch so einen anderen Aspekt einfach, der mir vorhin erst aufgegangen ist sozusagen. Ich habe heute gelesen, dass der Headcoach der Schwäbisch Hall Unicorns, der Jordan Newman heißt er, glaube ich, dass der jetzt da weg ist und hat noch ein paar Coaches mitgenommen. Ja, dachte ich zuerst, okay, vielleicht München. Nee, das ist so Stuttgart. Das ist ja noch näher an Schwäbisch Hall ran. Da dachte ich, oh ja, toll, jetzt geht das da los. Und so, und dann dachte ich, warum machen die das? So, ne? Im Endeffekt, ob dieser Typ jetzt, was weiß ich, von Marburg oder von einem anderen Südligisten da ein Angebot bekommen hätte, die Sache wäre gleich geblieben. Ne? Also er hat sich nicht mehr so wohl gefühlt bei Schwäbisch Hall, dass er gesagt hat, ich gucke mir was anderes an. Und das war dann wohl so überzeugend, dass er dann halt jetzt in Stuttgart die Search coacht. Und das ist ja dann auch ganz legitim, ne? Weil ich das zuerst sagst, so, dann jetzt wieder, ne? Dann geht's da jetzt schon los. Da wird jetzt schon sozusagen bei den ganz oben gegraben. Aber das ist es ja gar nicht, ne? Das liegt ja an dem Menschen selber. Und der ist eben jetzt dahin gegangen, statt vielleicht sonst wohin zu gehen. Ne? Also das ändert die Sache an sich ja nicht. Ne?
Ja. Ja, es ist halt interessant, ne? Also du willst dich halt auch, so war das bei mir als Spieler damals und heute ist das als Trainer auch so, du willst dich natürlich in der bestmöglichsten Situation messen können, ne, und zu gucken, was geht. Ne? Und ich glaube, im Süden ist es halt noch krasser von der Situation, da die das ja wirklich dominiert haben über Jahre. Ne? Also die haben ja keine Ahnung, wann die mal ein Ligaspiel verloren haben. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Also da fehlt mir auch die Information, aber das waren, glaube ich, nicht viele.
Ne? Ich glaube, ich habe gelesen, dass er... Wir haben tatsächlich nur die John Bowls verloren in den letzten 5 Jahren, glaube ich.
Genau.
Ja, aber zwei John Bowl-Teilnahmen mal verloren, die Regular Season haben sie mal...
Ja, Entschuldigung. Der Headcoach hat, glaube ich, da überflogen Bericht eben da dahingehend, 73 Spiele gewonnen und 2 verloren. Das waren das Endspiele. Ne?
So. So, und jetzt bist du gefragt. Ne? So, jetzt gibt es noch ein Produkt. Ne? Du hast das Produkt, du bist super erfolgreich. Jetzt könnte er sich natürlich auch ausruhen und sagen, ich bin hier der King im Erdbeerfeld, ne? Und gewinne hier alles und bin der Obermann im Süden. Aber die Frage ist ja immer, wie befriedigend ist das dann am Ende? Ne? Wenn du dann auch in deinem 5. oder 6. Jahr bist, du weißt ganz genau, auch wenn wir jetzt ins nächste Jahr gehen, putzen wir hier wieder alles weg und dann sind wir am Ende... kommt es auf 3 Spiele an, entweder da bist du gut unterwegs, ne, oder du bist halt nicht gut unterwegs. Und ich glaube, ich kenne den Mann jetzt nicht, und aber das ist ja auch das, was Spieler antreibt. Ne? Also die Spieler an sich, auch mit denen ich jetzt spreche teilweise, die sagen, ich mache nicht mehr, ich möchte kein Jahr GFL mehr spielen. Ne? Das ist halt aus verschiedensten Gründen, ne? Aber ne, die wollen als Spieler weiterkommen, die träumen vielleicht dann immer noch von diesen IPP-Programmen, die da zur Verfügung stehen, und die sehen halt, dass es ein Produkt gibt, was super läuft. Punkt. Das muss man ja erstmal so stehen lassen. Ne? Also alle Spiele wurden gezeigt, es sind keine Spiele ausgefallen. Wenn da stand 15 Uhr geht das los, dann geht das los. Ne? Und wenn da steht 17 Uhr auf rand.de geht das los. Das ist ja auch eine gewisse Planungssicherheit, ne, und auch, ne, der Spielplan kommt raus, der läuft. Da werden diese Spiele stattfinden. Gibt es da mal was rechts und links, was wackelt, ne, wie die Vikings hatten, glaube ich, das Problem, dass sie dann das Stadion dann nicht mehr für das Halbfinale zur Verfügung hatten. Gut, da gibt es dann halt eine andere Lösung. Das Spiel hat aber trotzdem dann stattgefunden, ne, und die konnten sich messen. Und diese Sicherheit und diese Klarheit, ne, du siehst das dann, ne, und bist dann vielleicht an einer anderen Stelle und sagst, da hätte ich schon Lust drauf. Ne, und das will ich halt auch. Und ich will halt mich mit den Besten messen. Und das ist auch sportlich, auch wenn das immer überall steht, dass es sportlich Ja, Regionalliga-Niveau teilweise hat, was da passieren soll. Ich bereite die Sachen ja vor. Ne, so, und es ist schon ein wesentlich schnelleres Spiel, ne, wenn du dich darauf vorbereiten musst. Die Defense von den verschiedenen Teams, die wir dieses Jahr gesehen haben, die waren so stark, ne, also auch von den Spielern. Du hast da mal einen guten Spieler in irgendeinem Team, der macht dann da ein bisschen Kasala, ne? Aber da hast du immer drei, vier, fünf Spieler in so einer Box, die richtig gut sind. Also es gibt nicht mehr diesen einen Weak Point oder schlechten, wo du sagst, boah, das ist aber eine Trümmertruppe. Da fahren wir heute hin, das gewinnen wir, ne? Das machen wir jetzt im Vorbeilaufen. Du gewinnst in der ELF keine Spiele im Vorbeilaufen. Das kann dich immer erwischen, ne, wenn du da mit dem falschen Fuß aufstehst, dass dich plötzlich die Türken gewinnen dann ein Spiel gegen Barcelona, wo kein Mensch mit gerechnet hat.
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Head Coach. Jim Tomsula ist ja bekannt und war schon der LFL Europe. Dann war er beim, ich glaube, 49ers Head Coach mal ein Jahr, irgendwie sowas. Ne? Also ganz oben war der. Wie ist der vom Typ her? Was macht er so? Ist der besonders?
Ja, der natürlich. Erstmal ist der besonders nett. Also das ist ein sehr, sehr netter Mensch, für den das auch, also für den steht halt alles, was das Programm nach vorne bringt, im Vordergrund. Ne? So muss man das immer sehen. Ja, also wenn dich das nicht nach vorne bringt, dann hilft es nicht dem Programm. Das muss man so sehen. Und das geht von allen, das ist über alle Stufen. Das ist die Staff, die Coaches, die Spieler. Ne? Jeder wird immer an der Stelle nochmal hinterfragt. Ne? Passt das? Passt das zu unserem Programm, was wir haben, ne? Um erfolgreich zu sein? Als Typ ist der super lustig und ein herzensguter Mensch. Ne? Das muss man halt einfach
Tatsächlich
sagen.
so.
Er,
So wirkt
wirklich, also
er
auch
nicht, wenn
wenn.
ich ihn immer rumgranteln sehe an der Sideline.
Ja, der ist, das ist dann die Football-Geschichte,
Das Football
ne? Der ist
Face.
auch ein sehr emotionaler Typ, das muss man auch dazu sagen. Der hat eine klare Vorstellung davon, wie das auszusehen hat und wo der hin will. Und ist dann halt auch sehr angespannt im Spiel. Aber der ist halt nie ungerecht, ne? Das muss man halt dazu sagen.
Ich
Es
muss
gibt
mal
ja auch
ganz,
Coaches,
ich muss
die
mal ganz
immer rumschreien.
ketzerisch da gerade einen
Ja.
Haken halt. War das sein Football in der Offense, der gespielt, oder war das Martins? Ich habe mich da ein bisschen an alte Drosower Zeiten erinnert gefühlt halt. Wir etablieren den
Ja,
Lauf und
ne?
dann spielen wir mal einen Pass. Ich dachte, das Spiel ist der alte Gameplan von den Jets, der auf dem Platz halt. War das Jims Handschrift oder war das die Handschrift von Martin oder war es das, was das Team hergegeben hat?
Nee, das war schon von Martin die Handschrift, ne? Also der Martin hat da schon natürlich sein Konzept gespielt und das ist jetzt auch in Deutschland kein Geheimnis, was der Martin macht. Geradeaus und ehrlicher Football an der
Genau.
Stelle. Und nachdem wir den Quarterback-Wechsel hatten, gab es dann ja auch nochmal, also wir sind ja eigentlich von einem sehr lauflastigen Spiel dann zur Mitte der Saison zu einem RPO-Team geworden. Ne, also das muss man auch
Genau.
erstmal schaffen. Ne? Aber das war halt begründet auch auf den Wechsel des Quarterbacks. Ne? Weil der eine Quarterback, den wir hatten, der war verletzt dann. Und der neue hat dann halt andere Möglichkeiten reingebracht an der Stelle. Ne? Und deswegen, also wir waren ja auch gut unterwegs, ne? Bisschen an den Playoffs vorbeigeschrappt. Ne? Gut, Leipzig hätte man noch gewinnen können, aber am Ende haben wir in unserem ersten Jahr eine positive Bilanz gehabt. Und das hat, glaube ich, jetzt erstmal nicht jeder auf dem Radar gehabt am Anfang der Saison, dass wir da auch direkt sportlich so gut mithalten können. Ne?
Es war ja tatsächlich tja, wie soll ich sagen, eure Trainercrew, die ganze Düsseldorfer Gang, Detlef, Errol, Martin. Ich habe ja fast so gedacht, jetzt rufen sie den Paolo an. Ich habe schon gedacht, dass ihr natürlich so als wirkliche Düsseldorfer Truppe natürlich auch viele Homegrowns da zieht halt, viele Locals. Jetzt habe ich gehört, dieses Jahr, das kommende Jahr sind ja zum Beispiel Detlef und Martin schon nicht mehr an Bord halt, ja. War das. Also ist jetzt unfair, das sind alles Gerüchte, aber du kannst auch nichts sagen, wenn du willst. Aber ich habe so gehört, dass der Tom Sula auf jeden Fall für nächstes Jahr einen amerikanischen OC haben wollte und keinen deutschen mehr.
Na, das weiß ich nicht. Na, also das bespricht auch ein Jim nicht mit mir, sondern dafür ist Jim Head Coach, ne? Und jetzt Director of Operations mit allem drum und dran. Ich formuliere das mal so: Wenn du in dieser Liga erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du halt auch Leute, die 24/7 tatsächlich zur Verfügung stehen können. Und im letzten Jahr war es halt so, dass der Martin das ja natürlich nebenher gemacht hat als Offense-Koordinator. Das hat er sehr gut gemacht, sehr eifrig, nach besten Möglichkeiten. Und in der Defense war ja auch der Coach Mackentun, der dann hier mit das Defense-Zepter mit in der Hand hatte. Auch nebenher. Und es wird halt sehr schwierig in dieser Liga, wenn du halt, also von meiner Perspektive aus brauchst du halt einen Haupt-Ehrenamt, also einen Haupt-Head Coach. Du brauchst einen Vollzeit-Offense und einen Vollzeit-Defense-Koordinator, um die Sachen einigermaßen vernünftig zu machen. Also es ist so schwer und es ist so viel Arbeit, also das ist auch ja für mich viel Arbeit, wenn du hier dann noch sitzt, du machst die Preparation für den nächsten Game Day, du arbeitest das Spiel auf vom letzten Wochenende. Du musst dir was irgendwas einfallen lassen, was funktionieren könnte. Also das ist schon wirklich auf einem recht hohen Niveau zu gucken, wie können wir nächstes Wochenende erfolgreich sein. Und dadurch, dass das halt alles so eng ist, ne, es ist halt alles so eng, ja, das ist schwierig. Also deswegen, also ist jetzt der Coach Weidinger gekommen, Andrew, und von Barcelona, und jetzt haben wir ja auch den Coach für die Defense schon bekannt gegeben, von den Leipzig Kings. Und die beiden werden dann hauptberuflich praktisch die Geschicke in Offense und Defense leiten.
Martin hat ja auch noch in München gewohnt, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Wie hat er das gemacht? Ist zu den Game Days kam der hinterher geflogen oder war der auch unter der Woche mal hier?
Ja, der hat es organisiert, sagen wir mal so. Also das hat schon alles funktioniert. War mit Sicherheit nicht einfach, aber für mehr Details müsste Martin noch mal einladen.
Ja, man kann sich schon vorstellen, so also hauptberuflich, dass da so ein Amt auszuführen, eine ganz andere Sache, als das neben dem Beruf zu machen. Das
Ja,
ist schon.
besonders wenn du gegen Teams antrittst, die es halt haben. Na, wenn du jetzt mal zum Beispiel
Ja.
guckst, das neue Schweizer Team, warum auch immer, wie die sich aufstellen. Ich glaube, das ist jetzt der sechste ehemalige NFL-Coach bei dem Show an Bord gekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, was die ja jetzt machen. Ne? Ob die das jetzt als Herrenabend da sehen, auf ihre alten Tage. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, da hast du jetzt schon mal eine ganze Menge an Coaches, und die werden da wahrscheinlich jetzt nicht noch tagsüber in der Bäckerei stehen oder sowas, ne? Sondern die werden da ihr Football-Ding machen, ne? Und ähnlich sind ja auch die anderen Teams dann aufgestellt. Und es wird halt irgendwann extrem eng, wenn du dann mit anderen Patronen, sage ich mal, da in die Schlacht ziehen musst, ne? Und du hast jetzt zum Beispiel Leute, die können sich da rund um die Uhr vorbereiten, dir da einen sauberen Gameplan hinkriegen, und irgendwo findest du ja immer den Fehler. Es dauert halt manchmal länger. Und diese Zeit dieser Vorbereitung, die ist halt so elementar wichtig, das hinzubekommen. Ne? Und wenn, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die du dann siehst, ne? Wie zum Beispiel gegen die Türken dieses Jahr im Rückspiel. Da habe ich zum Beispiel meine Offense-Line ein ganzes Stück weiter in den tiefsten Level gestellt, wie ich die stellen konnte, weil die Türken angefangen haben, also Istanbul, ich Türken, nicht mal Türken sagen, die Istanbul Rams angefangen haben, halt sehr viel zu stunten, ne? So, und diese Stunts, das war relativ neu zum Hinspiel, was die gemacht haben, ne? Die hatten dann, sage ich mal, gegen Barcelona damit angefangen, da hatten so 15 Stunts, gegen Hamburg haben sie schon 33 Stunts gemacht, ne? In der Defense Line. Und die waren aber noch nicht so safe da drin. Dann haben wir halt den Level nach hinten gepackt und haben denen relativ viel Freiraum gegeben. Und das irritiert halt bei einem Stunt schon mal, ne? Also wenn du plötzlich einen halben Schritt mehr machen musst, ne?
Ja, klar.
Und dadurch, dass wir dieses Timing so unterbrochen haben, haben wir zum Beispiel von denen drei Offsides bekommen, ne? Das sind auch wieder 15 Meter, die wir praktisch geschenkt bekommen haben, weil die mit ihren Helmen über den Ball standen, ne? Und das sind so Kleinigkeiten, ne, die du dann rausfindest, ne, und schaust, was kann ich tun, damit es vielleicht ein bisschen spannender wird, ne, oder schwerer für den Gegner, ne? Und das geht halt nur mit Zeit und Vorbereitung.
Mir ist gerade was eingefallen, Udo. Und zwar haben wir gerade über Emotionen geredet. Du sprachst da an, dass der Jim am Spielfeldrand, da der Head Coach von Ryan Fire, da manchmal so ein bisschen aufgeregt hin und her. Kannst du dich noch daran erinnern an das Spiel? Was war das? Die Mini-Jets, die U10, wo du einen kleinen Spieler aufs Spielfeld. Du weißt genau, was ich meine, genau. Udo wollte einen kleinen Spieler animieren, aufs Feld zu laufen, weil da fehlte einer oder der war dann dran, irgendein Wechselspiel irgendwie. Ja, jetzt war der Kleine aber ein bisschen am Träumen, denn der Udo schubst den so von hinten, also nimmt den in den tiefen Rücken und schubst ihn nach vorne und dann fliegt der kleine Kerl, fliegt schön aufs Gesicht. Ne? Und ich weiß nicht, hat er noch geweint oder ist liegen geblieben? Und wieder,
Ja, es war so
ach
nett.
du Scheiße, ne? So. Und
Das
ja,
war,
es war eine.
da war ich ein bisschen übermotiviert und das war
Genau.
kein Senior, sondern U10-Spieler. Und ich habe den an seinem Hintern so nach vorne geschoben, dass der halb abhob und dann so schön durch den Schlamm schlittert. Ja,
Arme Kerle.
der Vater stand noch neben mir und filmte und ich so, ach du Scheiße, wie kommst du aus der Nummer jetzt
Ja,
raus?
bei Udo ist kein Zuckerschlecken, ne? Direkt Anzeige, zack.
Genau. Udo, wir haben noch ein paar Nachrichten vom Verein. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Jets. U13 hat Spiel am Sonntag
Richtig.
oder am Samstag.
Richtig. Samstag ist es. Samstag ist es.
Erzähl.
Wir spielen zu Hause gegen die Cologne Crocodiles.
Oh ja, das war's. Hast du schon erwähnt letzte Woche, richtig? Ja,
Ja,
da muss ich
das.
nochmal auf
Ich
die
bin da
Reise
ganz
kommen.
entspannt. Wir spielen gegen den Meister. Die haben auch wirklich ein tolles Team zusammen. Wir sind auch. Da ist jetzt nicht der einzelne Krawallspieler, auch wenn der Quarterback, der Sohn von Dirk Adangahi, outstanding ist, aber der hat auch eine tolle Crew beisammen, eine gute Offensive-Line, eine gute Receiver-Crew, gute Running-Backs, die haben eigentlich auch nicht so wirklich Schwächen und da bin ich mit meiner Anfängertruppe, da gibt es nichts zu holen, aber wir werden einfach Spaß haben, da lernen halt und ich werde auch stur darauf setzen, am Anfang auch mal die ganzen Anfänger aufs Spielfeld zu tun, wo, wenn nicht da, lernen sie halt, ne? Da sollen sie alle mal aufs Feld halt, ne? Und das Ergebnis ist relativ Wurst. Wir wollen unseren Football spielen und ich freue mich drauf.
Ist
Das
also
denn
Heim.
Neumann-Football oder ist das Elfmann-Football?
Das ist ein Neuner.
Neumann.
Ist nichts für dich, wir haben zwei Offensive-Liner weniger
Ja.
immer. Aber vorher haben wir mit den Fünfer gespielt. Das war auch dieses Jahr, glaube ich. Also wenn du aus dem Fünfer kommst, du hast ganz andere Instinkte, ne? Und die Jungs, die vorher Fünfer
Ja.
gespielt haben, haben es viel schwerer, als die als Rookies angefangen haben, die direkt Neuner gelernt haben. Weil diese alten Instinkte, die nimmst du irgendwie noch da mit halt, ne? Und mein Quarterback, der kannte zum Beispiel gar keinen Druck. Weil beim Fünfer Football hast du einen Defense Liner,
Ja.
einen O-Liner, dem einen D-Liner, wenn er durch ist, dem rennst du noch zur Not halt weg als pfiffiger Quarterback, ne? Ja, dann im ersten Spiel hatte der direkt zwei Linebacker in der Fresse und dachte, was ist das denn? Ne?
Ja.
Für den Verein ist das bestimmt gut. Jetzt die erste Saison 9, da war für uns ein echtes lehrreiches Jahr. Ich sagte, ja, okay. Butch.
Danach, Quatsch, zeitgleich ist die Green Machine im Ackerstadion. Ne? Die U19 wird da Service-Team machen. Das habe ich so mitbekommen. Am Samstag und am Sonntag, glaube ich. Weißt du da mehr, Udo?
Nee, ich habe auch noch mitbekommen, dass Green Machine da ist. Ich
Genau, nicht.
glaube nicht, dass das auch am Samstag ist. Ich glaube, das ist Sonntag, aber wissen tue ich es nicht.
Ja, genau, jetzt allein wegen Platz, ne? Weil der Kunstrasen ist ja demoliert
Kunstriese
und
ist gesperrt, die Trainingswiese ist wahrscheinlich furchtbar matschig. Wir spielen im Stadion. Ich wüsste nicht, wo die Green Machine da spielen soll. Ich gehe von Sonntag aus. Ich weiß es aber ganz ehrlich
ja, ich
nicht.
glaube Sonntag. Ja, auf jeden Fall stehen da die Junior Jets, die U19 der Jets parat, um der Auswahlmannschaft da eben Gelegenheit zu geben, zu trainieren. So. Dann haben wir zusammengesessen, Udo. Es war sehr schön mit dir letzte Woche Samstag und haben schön ein bisschen erzählt zusammen mit einigen Leuten und wieder einen neuen Member der Hall of Fame der Toast of Jets bestimmt. So, wie viel sind es diesmal geworden, Udo?
Ja, der Abend war ja feucht fröhlich, soweit ich mich erinnern kann, einer.
Der war feucht und fröhlich auch. Es war einer, genau. Wer es ist, wird natürlich nicht verraten, sondern der wird veröffentlicht auf der Jahresfeier in diesem Jahr. Also wer zuhört und Bock hat, meldet euch an für das Highlight des Jahres, Jahresfeier am 12. November. Meine Damen und Herren, da müsst ihr kurz mal eine Mail schreiben. Ich komme mit zwei Mann oder sowas. E-Mail-Adresse ist Event. trostauf-jetzt.de. So, da werden die Preisträger bzw. die neuen Mitglieder des Jahrgangs 2021 gekürt. Da hatten wir keine Jahresfeier. Das sind zwei Mann, nämlich ein älterer Spieler aus den 80ern und ein etwas jüngerer Spieler aus den 90ern. So viel darf ich verraten. Und eben das neue Mitglied 2022. Das ist eher einer, der in den 90ern gespielt oder begonnen hat. So viel sei verraten, mehr nicht. Hast du was von Paul Breuer gehört, Udo?
Ich habe nur ein paar kurze Clips gesehen, die sein Vater gepostet hat. Sein erster Touchdown bei der NFL Academy.
Richtig, genau. Die haben gegen so eine schottische Auswahl 50-0 diesmal gewonnen. Beim ersten Spiel haben sie ja knapp verloren gegen so ein anderes Auswahl.
Schooling. Ist das eigentlich, wenn ich mal fragen darf,
ja, bitte.
Ist das der Sohn vom André Breuer?
Nein,
das ist nicht
namensgleich. Okay. Der Vater heißt natürlich Andreas Breuer, ist relativ nah dran, aber ist
okay,
nicht der Sohn von deinem O-Line-Schützling, nein.
Nee, das nicht. Nee. Ja, weiterhin viel Glück, Paul, über den kleinen Teich nach England. So, was haben wir noch? Ich glaube, sonst haben wir im Verein sonst nichts, haben alles erwähnt.
Seniors haben wieder mit dem Training begonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? War gestern der erste Trainingstag?
Achso, war gestern, ne? War der erste Trainingstag.
Genau.
Warst du da? Nee, du hast was
nicht. Meine Frau hatte gestern die Geburtstag, genau. Ich habe mir mal ein Timeout gestern genommen. Ich habe mit den Kurzen auch wieder angefangen seit gestern, mit der U10, mit der U13, die ist ja klar, spielt am Samstag, sollte auch dann noch trainieren. Da machen wir aber auch keine Pause, wenn wir durchtrainieren, ja.
Errol, was waren denn die schönsten Momente bei den Jets? Hast du da so ein Highlight, was dir vielleicht einfällt? Oder zwei, drei Sachen, wo du sagst, ja, das war so richtig klasse. Er kratzt sich im Bad rum.
Das darf auch, das darf auch ruhig jugendfrei sein, nicht jugendfrei sein.
Ja. Nee, ich sag mal, glaube ich, im Großen und Ganzen schönste Momente für mich sind eigentlich, dass viele der Spieler von damals tatsächlich auch irgendwas für die Jets gemacht haben danach oder auch Trainer sind, wie Andreas Hein, der ja damals bei mir Spieler war, der ja auch eine tolle Coaching-Karriere gerade macht oder als Headcoach von Trust of Jets und jetzt, glaube ich, dieses Jahr O-Line-Coach bei den Cologne Crocodiles war. Genau, der Brocky zum Beispiel, ne? So, und letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat ja der Löwstorf geheiratet. Da waren wir auch vor Hochzeit und da habe ich dann auch mal den Schweden wieder gesehen. Und ja, genau. Und das war ein echt schöner Abend gewesen, muss ich sagen. Der hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, man denkt da immer sehr gerne zurück zu speziellen Momente. Ja gut, der traurigste war mit Sicherheit, wo wir dann nicht aufgestiegen sind. Ne? Wir hatten ja damals diese Konstellation mit diesem Dreieck, dass du dann irgendwie gegen den spielen musstest aus dem Norden und dann irgendwie noch aus dem Osten. Bevor man dann aufsteigen konnte oder nicht aufsteigen konnte. Und danach, das Jahr hat es ja dann funktioniert, wo wir dann, glaube ich, gegen die Osnabrück Tigers dann aufgestiegen sind. So, das waren eigentlich so die Highlights für mich, wo wir dann damals in die zweite Bundesliga, meine ich, aufgestiegen sind. Das war schon echt toll. Ne? Und ja, also sonst halt viele kleine Momente. Ne? Also an die man sich auch gerne zurückerinnert mit den Personen dann, aber da will ich jetzt auch nicht ausschweifen an der Stelle.
Ja, wir haben auch schon die Stunde wieder rum, Udo. Ne? Das geht ja, wie schon zu Beginn erwähnt, recht schnell. Wie
vorausgesagt, genau.
Sagen wir noch, der geht wie beim Butch mit dem Haare waschen, weißt du?
So ja, genau. Da bin ich auch schön schnell durch, genau.
Ja.
Udo, nächste Woche haben wir den Kai Graf zu Gast. Er hat nochmal gemailt und er ist bei uns. Hast du den auch, Errol? Den Kai Graf?
Den Kai Graf kenne ich auf jeden Fall und ja. Ich meine auch, ja, oder? Ja. Weil der Kai, ich meine aber ja.
Errol, der Center bei dir die meiste Zeit, war das der Björn?
Ja, war der Björn. Und
der ist noch. Der ist seit ganz kurzem wieder ein neuer Offensive Line Coach. Haben wir selber erst erfahren letzte Woche im Podcast.
Ach schön.
Der ist also bei den Jets jetzt wieder eingestiegen nach vielen, vielen Jahren. Ja, auch.
Ist nach Hause gekommen,
ganz,
ja.
Sehr ganz schön. Wie du sagst, ist ein Zurückkehrer, der noch was macht. Genau.
Ja.
Gut, Udo. Was hast du noch? Was hast du eigentlich getrunken gerade? Ich habe nämlich hier,
Oh
ja, wollte
ja.
ich nämlich auf jeden Fall noch erwähnen, ein Carlsberg gekauft, alkoholfrei. Carlsberg Urpils. Das kann man richtig trinken. Das schmeckt richtig wie Bier.
Ach,
Unfassbar.
tatsächlich.
Ja,
Ja, da muss ich halt.
musst du mal gucken. Und
Ja,
du?
ich dachte, ich hätte mal wieder ein bayerisches Bier. Ich habe ein Moritz Fiege, ein helles, denke ich, oh toll. Ne? Und dann gucke ich drauf, Brauort Bochum. Und dann, gut, okay, ist nicht ganz so bayerisch, aber es hat geschmeckt.
Aha, okay, gut. Gut. Ja, Udo, was gibt's noch zu sagen?
Nix, wir sind durch, oder? Es war
Das,
ein unterhaltsamer
ja.
Talk hier mit
War
unserem
Abend.
Ex-Patron der Schlacht. Den Satz, den fand ich ja vorhin guter, Patron der Schlacht. Ja, Erol, dir für deine kommende Saison viel Glück, viel Erfolg. Ich bin gespannt, was Rhein-Fire und die ELF in Zukunft machen. Ich werde es verfolgen. Ich habe nicht viele Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe, waren unterhaltsam und da war auch ein Rhein-Fire-Spiel mit dabei. Jawohl.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Das freut mich doch.
Ja, danke fürs Kommen. Auch von mir vielen Dank. Und wir sehen uns irgendwann mal an oder auf oder neben einem Platz. Und ja.
Auf den Plätzen dieser Welt.
Genau.
Da kommt man ja immer wieder zusammen.
Auf den großen Schauplätzen.
Irgendwo auf dem Feld der Ehre wird man sich wiedersehen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Madet Jod, schwenkt der Hut, knall die Butz fort. Bis nächste Woche.